Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Cork und Philipp Ramin.
Ja, und heute sprechen wir mit Andrea Schindler, Global HR Project Manager und Global HR Business Partnerin bei Continental. Und Andrea ist Lehrerin für Englisch und Spanisch. Und wir sprechen auch mit Sebastian Borges, Head of CITT, Continental Institut für Technologie und Transformation bei Continental, der gerade die Lern-App seiner Kinder zum Thema lebenslanges Lernen entdeckt hat. Liebe Andrea, Lehrerin für Englisch und Spanisch, kommt dir die digitale Kompetenzentwicklung Spanisch vor oder blickst du voll durch?
Gute Frage. Ich denke, wir sind mittlerweile auf einem guten Weg. Als wir uns auf die Reise gemacht haben, war es für uns und ich denke für viele andere auch wirklich die Frage, was sind denn digitale Kompetenzen, was bedeutet das im großen Kontext, was bedeutet es aber auch im Conti-Kontext? Und ich denke, da haben wir jetzt einen richtigen und wichtigen Schritt auch in die Entwicklung gemacht, unsere Mitarbeiter auch in digitalen Kompetenzen fit zu machen.
Super, liebe Sebastian, die Lern-Apps deiner Kinder. Kann man von den Kindern viel lernen für die digitale Kompetenzentwicklung?
Das glaube ich schon. Also ich glaube, was wir lernen können, ist zum einen Offenheit und auch, wie tatsächlich da plötzlich eine riesige Welt aufgeht an Lern-Apps. Also wir haben ja in unserem Institut auch einen großen Bildungsträger und haben dann im Unternehmenskontext sehr schnell auf digitales Lernen umgestellt, als die Covid-Pandemie kam. Und die Schulen haben, ehrlich gesagt, etwas länger gebraucht häufig, aber inzwischen, wenn ich mir angucke, was meine Kinder, die so im Grundschulalter, Beginn der weiterführenden Schulen sind, inzwischen an Lern-Apps kennen, haben, benutzen, kann man sich da, glaube ich, ganz viel abschauen und auch als Erwachsener ab und zu mal wieder reinschauen und manches auffrischen, was man vielleicht mal konnte in der damaligen Zeit, was man aber auch schon wieder verschüttet vergessen hat über die Jahre. Also ich finde es einen sehr, sehr spannenden Bereich, tatsächlich mal reinzuschauen.
Bevor wir von euch gleich noch ein bisschen mehr über Continental und auch das CITT erfahren wollen, noch kurz mal eine Nachfrage dazu. Würde es uns vielleicht allen manchmal gut tun, so die Dinge etwas leichter, lockerer zu nehmen und nicht zu sehr zu verkopfen und keine Ahnung, verakademisieren und uns wirklich, so abgedroschen es klingt, auch öfter so ein bisschen am kindlichen Verhalten orientieren, gerade wenn es ums Lernen geht. Andrea, hast du da, wie siehst du das?
Schüttle ja schon den Kopf. Also auf jeden Fall, weil ich bin der Meinung, also wir sprechen alle immer über die VUCA-Welt. Und ja, das ist so ein Fragezeichen, was denn die VUCA-Welt eigentlich bedeutet. Für mich bedeutet es wirklich, flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Ein Plan, den man vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat, das gut funktioniert hat, das glaube ich, das funktioniert in der heutigen Welt nicht mehr. Und deshalb bin ich der Meinung, wir müssen viel mutiger sein, Dinge auszuprobieren. Es muss okay sein, auch mal einen Fehler zu machen, daraus lernen zu können. Und ja, wie du sagst, Dinge weniger verkopft auch zu nehmen, sondern einfach mal machen, einfach mal pragmatische Lösungen finden.
Sebastian, auch noch ein Kommentar dazu?
Das kann ich eigentlich nur bestätigen. Also wir hatten ja auch klassisch so diese Aufteilung Digital Natives, ältere Kollegen, wie es manche sagten, so als Gegensatz gestellt, was sich sehr schnell als falsch erwiesen hat. Wir glauben inzwischen, und das hat auch inzwischen die Realität gezeigt, vom Produktionsmitarbeiter bis zum Angestellten mit so einem Tablet-PC kann eigentlich jeder umgehen. Und das schafft eigentlich für Lernen ganz neue Räume auch bei uns. Also da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das ist auch wirklich viel spielen, ausprobieren, sich trauen und auch Rahmenbedingungen schaffen. Also da sind wir sehr stark unterwegs im Moment.
Man würde mal sagen, also bevor wir komplett zu den digitalen Kompetenzen kommen, jeder kennt Continental draußen. Immer wenn man Continental sagt, redet man von den Reifen. Da dreht sich was. Aber Continental ist viel mehr als das. Was macht Continental heute, Sebastian?
Ja, im Moment beschäftigen uns eigentlich so drei große Trends der Branche. Das ist zum einen das vernetzte Fahren, die vernetzte Mobilität, das autonome Fahren und natürlich ganz wichtig alternative Antriebskonzepte, die ja im Moment alle sehr stark umtreiben, wo es ja auch viele Rahmen gibt von politischer Seite. Und das Spannende für uns ist eigentlich, dass alle drei Themen sehr viel mit Software zu tun haben, sehr viel mit Digitalisierung zu tun haben. Wobei wir natürlich auch in klassischen Produkten wie Reifen inzwischen immer mehr smarte Lösungen einführen. Aber gerade diese neuen Software-Themen, und da kommen wir ja gleich zu, brauchen eigentlich eine ganz neue Basiskompetenz an der Stelle, um da wirklich sinnvoll zusammenarbeiten können. Also Conti ist wesentlich mehr als Reifen an der Stelle.
Aber wenn man schon von smarten Reifen spricht, da brennt die Engländerin durch mit diesen klugen Reifen. Was können die denn alles?
Oh, die können ganz viel. Jetzt bin ich nicht der Reifenfachmann, aber die können zum Beispiel als großes Thema Flottenmanagement. Die Frage ist ja, und das kennt jeder aus seinem Auto, Reifendruckmessung, glaube ich, hat sich sehr stark durchgesetzt. Wenn ich das mir auf eine Lkw-Flotte vorstelle, sind natürlich ganz neue Möglichkeiten, dann Reifenabrieb. Also gerade in dem Bereich gibt es ganz, ganz viele Service-Themen, auch mit neuen Geschäftsmodellen, die natürlich sehr spannend sind und gerade für den Kunden natürlich auch da viel Potenzial bieten. Und das geht nicht nur bei den Reifen, sondern auch bei ganz, ganz vielen anderen klassischen Industrieprodukten, wo man durch intelligente Lösungen eigentlich ja guten Kunden nutzen und damit natürlich auch neue Märkte schaffen kann.
Mhm. Andrea, vielleicht kurze Einschätzung von dir. Du bist ja auch noch relativ jung sozusagen und sozusagen, also wirklich relativ jung.
Danke.
Das denken wir uns jetzt mal weg. Wie siehst du es? Was macht den Reiz an einer Firma wie Conti? Jetzt hören wir, da ist der klassische Reifen, der aber auch doch nicht mehr klassisch ist. Wir haben ganz unterschiedliche Komponenten im Automobilumfeld, wobei man auch den Begriff Automobilumfeld ja auch eigentlich gar nicht mehr so sieht, sondern konvergente Branchen. Was ist der Reiz in dem Umfeld? Kannst du da so ein bisschen mal deine Perspektive sagen, gerade für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also es ist zum einen natürlich die diverse Produktpalette, die wir jetzt auch gerade schon angesprochen haben. Wir sehen gerade im Automotive-Bereich den Shift zur Software. Also wir machen mittlerweile den großen IT-Firmen da auch Konkurrenz oder die uns, wenn es um den Talentmarkt geht. Mhm. Für mich persönlich, der Reiz macht einfach dieses internationale Umfeld aus. Also ich arbeite mit Kollegen, die weltweit sitzen, in weltweiten R&D-Centern und das macht für mich das Spannende aus. Also wirklich so diese globale Brille aufzusetzen und die Organisation global weiterentwickeln zu können.
Jetzt hast du mir leider so eine gute Vorlage gegeben. Was war denn bisher die coolste Dienstreise, so die du hattest? Also ich weiß, dass du ab und zu mal auch durch die Gegend kommst, momentan natürlich nicht, aber was ist denn so bisher der coolste Standort gewesen oder die coolste Dienstreise?
Puh, die coolste Dienstreise. Also es waren viele coole dabei. Ich würde sagen, wirklich mein Highlight war Bangalore. Aha. In Indien, weil es einfach zum einen ja mal eine ganz eine andere Kultur war, weil ich die Inder auch als wahnsinnig offen und ja und hilfsbereit und interessiert empfunden habe. Und meine indischen Kollegen haben für mich einen Tagesausflug organisiert, wo wir wirklich Sightseeing gemacht haben. Sind zu einem anderen, in eine andere Stadt gefahren, haben uns einen Hindu-Tempel angeguckt. Also es war auch so einen Tag ein bisschen Deep Dive in die indische Kultur, was total spannend ist und nicht nur der reine Besuch von einem Standort.
Kulturelle Kompetenz geht Hand in Hand mit digitaler Kompetenz. Das haben wir jetzt auch mal untermauert bekommen. Super.
Genau, wenn wir schon bei dem Thema sind, also weltweit ist Continental unterwegs mit 240.000 Beschäftigten, davon 58.000 in Deutschland und arbeitet an der Mobilität der Zukunft. Wir hatten gelesen, Philipp und ich, also Continental in Motion ist ein Konzept, das ihr habt und haben uns gefragt, wie schwer ist es denn, 240.000 Mitarbeiter in Motion zu bringen, in Bewegung zu bringen. Sebastian?
Da gibt es eine einfache Antwort. Das Gute ist, wir müssen die ja gar nicht in Motion bringen. Viele sind ja schon in Motion oder fast alle sind schon in Motion. Also für uns ist eher ja die Aufgabe, da eine Klammer zu bilden. Das heißt, wir haben ja, und das ist, glaube ich, auch wichtig als Erkenntnis, ja immer schon gelernt. Das Lernen ist ja kein neues Thema, sondern was wir ja eigentlich machen im Moment ist, dass wir einfach nochmal verlässliche Level brauchen und noch stärker in neue Lernformate gehen. Das heißt, wir bestehen jetzt demnächst 150 Jahre. Das heißt, da haben wir schon sehr viel gelernt als Organisation, waren sehr erfolgreich auch mit verschiedenen Lernerfahrungen, die wir da gemacht haben. Und für uns ist jetzt die Frage mit dem Schnitt in die immer digitalere Welt, wie stellen wir jetzt sicher, dass wir da unseren Kollegen den Rahmen bieten, die Organisation bieten, die Möglichkeit bieten und auch Ausstattung ist ja häufig ein Thema, die Ausstattung bieten. Absolut. Damit sie wirklich den Weg machen können. Und wenn Sie mich fragen, wenn ich auf unsere Kontinentalkollegen gucke, sind die alle sehr interessiert, sind die alle sehr offen und einige gieren quasi dazu, da den Lerncontent zu haben. Also wir haben regelmäßig Leute, die eher fragen, wo ist mehr, wo kann ich noch weiter lernen? Und das ist eben unsere Aufgabe, das bereitzustellen und das eben nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, um da allen auch die Möglichkeiten zu bieten an der Stelle.
Ich will ja mal so ein bisschen eine Lanze brechen, auch für die Großen. Oft findet ja so ein Konzernbashing statt, so die sind ja nur alle nur langsam und keine Ahnung, konservativ und so. Ich habe euch jetzt tatsächlich so nicht kennengelernt, sondern da ist sehr viel Experimentierfreude da, da ist sehr viel Innovationsdrang da. Können wir das vielleicht einfach auch umdrehen? Wenn ihr so an so einen großen Laden wie Conti denkt, ihr habt da auch so eine Transformation, die ihr gerade durchlauft, aber ihr habt auch viele Ressourcen, ihr habt viele Möglichkeiten. Andrea, du hast gerade die Internationalität gesagt. Was sind denn so die Vorteile in der Transformation, wenn man jetzt in so einem großen Kontext wie Conti ist? Was glaubt ihr, könnt ihr besser machen als vielleicht irgendwie kleinere Firmen, die es vielleicht noch nicht so gibt? Ich meine, ihr habt ja auch mit, wie viel waren es, 150 Jahre Firmengeschichte? Bewiesen, naja, das ist halt jetzt, mein Gott, ist halt so die dritte Revolution, die wir durchmachen, die werden wir schon auch noch überleben. Also ganz flapsig gesagt. Sebastian, kannst du noch mal was dazu sagen? Was sind so eure Assets?
Das Tolle ist, dass wir eigentlich für alles einen Experten haben. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, also unser Institut hat ja quasi wie ein Startup begonnen 2019, als ich der als Leiter der erste und einzige Mitarbeiter war. Inzwischen sind wir über 30 Mitarbeiter, werden noch über 60 wachsen. Wow. Das heißt, wir sind sehr, sehr stark dabei, auch mit einem ganz jungen Team. Und das Tolle ist, dass wir natürlich intern sehr gut vernetzt sind. Das heißt, wenn ich einen Experten für künstliche Intelligenz brauche, haben wir den im Konzern. Wenn wir jemanden brauchen, der weiß, wie man Robotik macht und was das überhaupt ist und wo wir das nutzen, haben wir jemanden. Das heißt, da sehe ich unsere ganz, ganz große Chance, dass wir intern natürlich auf jegliche Couleur von Experten an Technologie auch zugreifen können. Und das zeichnet uns sicher aus, auch wenn wir auf Lernen und Lerninhalte schauen, weil es natürlich viel, viel einfacher, das an der Stelle vernetzt zu gestalten, häufig. Und das macht aus meiner Sicht so den Spirit auf, um seine Frage zu beantworten. Die war ja, was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, intern vernetzt und alle ziehen an einem Strang. Man muss es eben nur auf die Beine stellen und da muss immer jeder persönlich gucken, dass er da seine Netzwerk pflegt und die Kollegen zusammenbringt.
Jetzt haben wir schon, du hast gerade erwähnt, das CITT war mal ein Startup. Jetzt irgendwie von der Größe her könnte man noch gerade so durchgehen lassen mit 30, hast du gerade gesagt, zukünftig 60. Naja, wird dann langsam knapp. Ihr leistet euch sozusagen ein komplettes Kompetenzzentrum für ja, die Ausgestaltung der Transformation, die gerade sozusagen vonstatten läuft. Du leitest dieses Institut. Kannst du so mal ein bisschen erklären nochmal, was das CITT ist und auch was deine Aufgaben darin sind und was da auch eure Agenda letztlich ist, eure Hidden Agenda vielleicht nicht, aber eure Non-Hidden Agenda.
Ja, also die Agenda ist, und das ist eine ganz offizielle, kann ich verlautbaren, ist, tatsächlich alle unsere Kollegen zukunftsfähig zu halten. Das heißt, wir sehen, wir brauchen neue Kompetenzen, wir brauchen die immer schneller. Ist auch ein großer Wandel da, auch in vielen Bereichen, also zum einen Produktion, aber auch Ingenieure, vom mechanischen Ingenieur hin zum Softwareingenieur. Und unsere Aufgabe ist wirklich, die Klammer zu bilden, Qualifizierung bereitzustellen, aber auch Konzepte, wie wir qualifizieren. Weil gerade auch in der Auslastungs- und Personallandschaft tut sich ja sehr viel. Das heißt, wir haben Standorte, da bauen wir Personal ab. Wir haben andere Standorte, die bauen wir auf. Und zu schauen, dass wir da jeweils jeden individuell mit passenden Angeboten versorgen, sodass wir alle zukunftsgetrieben qualifizieren und schauen, dass wir da möglichst viel Potenzial auch für die Zukunft haben. Das ist so das, worum wir uns kümmern. Und das dann auch geschickt kombinieren mit Phasen, wo wir sonst Kurzarbeit gemacht hätten, wo wir heute qualifizieren. Also wirklich auch geschickt das einbinden, so in diesem betrieblichen Kontext, weil am Ende gibt es natürlich ein großes Thema, das Geld, wie häufig. Das heißt, Qualifizierung kostet Geld. Der Staat hat ja auch weitgehende Rahmenmöglichkeiten geschaffen. Das heißt, das Bundesministerium für Arbeits und Soziales hat ja Förderungen. Das heißt, und die Frage ist am Ende, wie kombiniere ich das alles zusammen, sodass am Ende möglichst viel für die Mitarbeiter rauskommt an der Stelle an Qualifizierung.
Also hier geht es ganz stark darauf ein, auf das, was alles in der Zukunft ist. Wie ermittelt ihr, was Zukunft sein wird?
Da haben wir verschiedene Tools, die wir nutzen im Konzern. Wir haben eine strategische Personalplanung, wo wir schauen, wohin geht's. Das ist dann eher ein analytisches Instrument. Wir haben aber natürlich auch ganz viel Experten vor Ort. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Abteilung gucke, dann weiß der Vorgesetzte sicherlich sehr, sehr gut, wohin geht die Technologie, wohin geht der Bereich. Und auch jeder Einzelmitarbeiter kriegt natürlich mit, wohin entwickelt sich so sein Job und wohin geht die Branche. Das heißt, wir glauben, dass wir da ganz, ganz viel Intelligenz auch im Unternehmen haben bei den Experten und dass wir auf der einen Seite Karrierepfade haben, auf der anderen Seite aber auch jeder Einzelne häufig sehr gut weiß, was könnte der nächste Schritt sein. Und das Lernen ist ja nicht immer nur mit dem Ziel verbunden, sondern muss ja auch gewollt werden. Das heißt, wir werden ja keinen zum Lernen treiben können. Das war so vorhin, wie kriegt ihr die in Motion? Sondern eigentlich setzen wir darauf, dass die Leute selber wollen. Das heißt, wer lernt am besten aus unserer Sicht, der wirklich Spaß dran hat, der sagt, das will ich lernen, da sehe ich meine Zukunft. Und das zu wecken bei uns, das ist eigentlich auch so Kern dessen, was wir tun an der Stelle.
Jetzt hast du gerade das Thema Lernen erwähnt. Ich weiß, Andrea, dass eine deiner früheren Rollen Future Learning war, Future Learning beauftragt. Ich weiß nicht genau, wie es aufgehängt war. Das ist natürlich jetzt eine perfekte Überleitung. Andrea, kannst du mal so ein paar Worte sagen, was bedeutet für dich als Person, aber auch für Conti Future Learning? Ja, wie legt ihr das aus? Was sind da eure Überlegungen dazu?
Ich glaube, man muss da an den Anfangspunkt des Projekts zurückgehen. Vor ein paar Jahren ist bei Conti im Automotive-Bereich ein Industrie 4.0-Dachprojekt gestartet, verschiedenen Strategic Areas, unter die zum Beispiel Big Data fallen, Geolocation. Also es waren wirklich unterschiedlichste Bereiche und eine Strategic Area war dann eben Future Work beziehungsweise Future Learning, also aus dem Future Work ist dann das Projekt Future Learning entstanden. Mhm. Und das war im Prinzip so der Anfangspunkt des Ganzen. Und ich habe mich in dem Projekt 2 Jahre lang wirklich damit beschäftigt, was bedeutet denn Lernen für uns und wie kann Lernen in Zukunft aussehen, gerade im Produktionsbereich, wo doch vieles im Classroom-Setup stattfindet, wo noch wenig digitale Kompetenzen vorhanden sind. Wir haben dann auch gesehen, dass zum Beispiel Cobots oder AAGVs, also diese Automated Guided Vehicles, immer mehr zum Einsatz auch in der Produktion kommen, was natürlich bei den Mitarbeitern im ersten Moment doch schon Unsicherheit ausgelöst hat, weil jetzt kommt da ein neuer Helfer, der nimmt mir jetzt den Arbeitsplatz weg, wobei es darum eigentlich nicht ging, sondern es ging wirklich darum, den Mitarbeiter zu unterstützen und zusammenzuarbeiten. Und es waren eine Reihe von Themen, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen unsere Mitarbeiter besser abholen, mehr abholen, hier auch mit einzubeziehen. Auf der anderen Seite aber auch, es gibt viele tolle neue Möglichkeiten, um Lernen anders zu gestalten. Also ein Teilprojekt war zum Beispiel mal zu experimentieren, wie kann denn ein Anlernprozess an einer Linie über Virtual Reality Glasses aussehen? Also einfach, was haben wir für Möglichkeiten, um Lernen, damit Lernen Spaß macht, würde ich sagen. Das war so auch die Zielsetzung des Ganzen.
Mhm. Andrea, du hast am Anfang von Geolocation gesprochen. Ich bin mir sicher, dass nicht jede Zuhörer und Zuhörerin genau wissen wird, was das ist. Aber da das bei euch eine relativ wichtige Rolle spielt, könntest du das ein bisschen näher erklären?
Klar. Also Geolocation ist bei uns in den Werken aufgehängt, also in den Produktionswerken. Und es geht im Prinzip darum, über eine Software zu wissen, wo ist das Material, wo ist die Linie und wo soll das Material hin. Also alles, was davor im Prinzip händisch gemacht worden ist, einfach über eine Software transparent zu machen, um die Produktionsprozesse ja auch so effektiv wie möglich zu gestalten und dadurch auch die Qualität so hoch wie möglich zu halten.
Ja, du hast gerade gesagt, das sind natürlich schon auch auf Prozessebene schon intensive Veränderungen, womit dann auch die Menschen damit umgehen müssen. Wo wir auch oft drüber nachdenken, ist, muss ich in diesem Zusammenhang auch HR so ein bisschen die Frage stellen, was ist eigentlich unsere Rolle? Ja, und man hat ja manchmal leider so ein bisschen das Gefühl, dass HR nicht überall das perfekte Image hat, unberechtigt natürlich sehr häufig. Sebastian, wenn ich das richtig gesehen habe, ist auch das CITT bei HR aufgehängt. Ja, und ist das sozusagen auch so ein bisschen eine Antwort auf die neuen Herausforderungen, dass auch HR stärker zum Gestalter wird, proaktiv, eben gerade diese ganzen Kompetenzthemen spielt? Kann man das so ein bisschen in diese Richtung denken, das CITT?
Das ist sicherlich so. Also ich glaube, mit dem CITT haben wir wirklich noch einen weiteren Schritt gemacht. Also die Rolle als Personal, als Sparringspartner des Businesses wird ja schon lange diskutiert. Also solange ich im Berufsleben stehe, gibt es da schon Fachbeiträge, Diskussionen. Das hat sich sicher auch gebessert. Das heißt, viele Unternehmen sind ja inzwischen bei dem Business-Partner-Modell, wo sie quasi so einen Key-Accounter für das Business stellen aus Personalseite. Mit dem CITT sind wir eigentlich noch einen Schritt weiter, dass wir wirklich das Lernen dann speziell integrieren in die betrieblichen Abläufe stärker und wirklich nochmal gezielt schauen, wie können wir das zuschneiden und wie können wir das wirklich effizienter integrieren eigentlich in den Arbeitsalltag. Und das nicht nur von der Zeit, sondern wir bauen noch sehr viel Infrastruktur, Räume, auch agile Lern- und Arbeitswelten. Das heißt, das wird immer mehr zusammenwachsen, glaube ich. Und damit wird HR auch eine sehr, sehr starke Verankerung nochmal im Business kriegen, also wirklich im tagtäglichen Zusammenspiel an der Stelle der Kollegen. Und das setzen wir für Continental dann mit dem CITT um an der Stelle.
In eurem Buchbeitrag, da erwähnt ihr auch sogenannte Future Learning Competence Centers. Ist das auch etwas, was in diese Richtung geht? Und könnt ihr vielleicht das Konzept mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären?
Das war Teil aus dem Future Learning Projekt. Ich habe damals versucht, die globale und die lokale Perspektive einfach besser zusammenzubringen. Also ich habe ja aus globaler Sicht Themen getrieben. Gleichzeitig ist aber auch klar geworden, es gibt viele lokale Initiativen, viel lokales Wissen und auch einen anderen Bedarf, der lokal herrscht, als ich vielleicht mit meiner globalen Brille überhaupt abschätzen kann. Und daraus sind die Future Learning Competence Center entstanden. Es gab einen Workshop zusammen mit den Vertretern der Werke, wo wir verschiedene Themen definiert haben. Also eins habe ich vorher schon angesprochen. Das war das Thema mit den Virtual Reality Brillen, wo wir wirklich ein Werk da gestärkt haben, das Thema weiter voranzutreiben. Ein anderes Kompetenzcenter war dann Richtung Learning Organization, also wie können wir die Learning Organization weiter vorantreiben. Ein anderes Thema waren die sogenannten Learn Floor Buddies, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir tolle Lernmöglichkeiten, auch für die Mitarbeiter am Shopfloor, aber teilweise ist das Wissen gar nicht da, wie kann ich mich jetzt einloggen in den Computer, wie kann ich es überhaupt nutzbar machen? Und die Idee der Learnfloor Buddies war dann im Prinzip ja, einen sogenannten Mittelsmann zu haben, also zwischen den Mitarbeitern und zwischen den neuen digitalen Lernmethoden, um die Kollegen zu unterstützen, das nutzbar zu machen, aber auch auf der anderen Seite dann in der umgekehrten Richtung mal die Kollegen auch mitzunehmen und den Bedarf auch lokal abzufragen, um das wieder hochzuspiegeln.
Und da vielleicht sogar eine interessante Ergänzung, nämlich das Konzept haben wir inzwischen sogar in Deutschland verpflichtend eingeführt. Wow. Das heißt, wir starten tatsächlich in allen deutschen Werken in 2021 werden wir jetzt in allen Werken sogenannte Qualifizierungsguides haben, die genau das tun, was die Andrea gerade geschildert hat. Das heißt, die sind teilweise freigestellt und kümmern sich darum, ihre Kollegen zum Lernen zu bringen, vielleicht auch so den letzten Stupser Anstieg nochmal zu geben, aber auch zu beraten, wo finde ich denn die Kurse, weil gerade für die Gruppe der Angelernten, der Produktionsmitarbeiter, die nicht jeden Tag am Rechner sitzen, die nicht jeden Tag das Intranet haben und die auch vielleicht ein bisschen bildungsferner sind von ihrer Historie, glauben wir, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, um da auch die Motivation zu steigern und auch die Weitsicht, heute mit Qualifizierung zu starten, um dann fertig zu sein, wenn es dann an Veränderungen geht. Also wir glauben, dass es ein Prozess ist, der auch sehr, sehr frühzeitig gestartet werden muss.
Mhm, toll.
Also sozusagen Lernen und digitale Kompetenz für alle, egal ob Blue- oder White-Collar-Worker.
Genau, das ist die Idee, die wir verfolgen an der Stelle. Und ich glaube, da ganz wichtig, dass man das auch in der Breite macht, weil das hört eben nicht im White-Collar-Bereich auf. Gerade im Produktionsbereich gibt es neue Maschinen, gibt es neue Technik auch. Also auch da schreitet die Technisierung voran. Und gerade über die Personale haben wir vorhin gesprochen. Auch da gibt es schon erste Themen mit künstlicher Intelligenz. Also wir sind ja sehr schriftlastig manchmal. Also alle, die eine Personalabteilung kennen, da wird viel geschrieben, viele Verträge erstellt. Also auch da wird sich viel durch künstliche Intelligenz, durch maschinenlesbare Texte und so weiter, also wird sich sehr viel verändern. Und da wird auch die Rolle des Personalers nicht mehr die sein, die sie mal war in einigen Jahren.
Mhm. Ihr habt in etwa, glaube ich, etwa 17.000 Fachkräfte, ein bisschen mehr als 30.000 akademische Angestellte, also akademisch sozusagen mit akademischem Background. Woran unterscheiden sich die Gruppen? Also ich finde das immer sehr schwierig, gerade beim Thema digitale Kompetenz, so pauschale Aussagen zu treffen. Ja, teilweise findet man den Maschinenbediener, der sich da selber was gestrickt hat, mit irgendwie aus der Historie und auch mit Daten gut umgehen kann, wohingegen dann vielleicht auch jemand, der in der Verwaltung sitzt, nicht unbedingt digitaler kompetent ist. Wie geht ihr das Thema an? Wie clustert ihr diese Leute? Habt ihr da Analysen gefahren? Folgt ihr dem Bauchgefühl? Was ist da so eure Sichtweise darauf?
Ja, damit haben wir uns sehr stark beschäftigt tatsächlich. Also wir glauben, dass erstmal jeder ein Basiswerkzeug braucht. Das sind unsere E-Learnings, die wir auch ausführlich dann nochmal beschreiben in unserem Buchartikel an der Stelle. Und sonst ist es bei den einen Gruppen einfacher. Das heißt, wir haben einige Mitarbeiter, die haben noch gar keinen Berufsabschluss an der Stelle. Mhm. Das heißt, da ist es sogar ganz einfach. Die machen erstmal ihren Berufsabschluss nach. Da haben wir viele Berufe, sei es der Mechatroniker, sei es der Elektroniker an der Stelle. Also da haben wir ein ganzes Set an Berufen, wo die Leute inzwischen mit staatlicher Förderung, auch staatlichen Programmen, aber intern nah an ihrem Arbeitsplatz ihren Berufsabschluss nachholen. Das bei voller Bezahlung, also wirklich da tolle Modelle, die wir auch anbieten können. Und für die anderen Gruppen wird es dann immer schwieriger in der Planung des Lernens. Wenn wir jetzt einen hochgradigen Spezialisten sehen, dem kann man von außen wahrscheinlich schwer sagen, was er lernen muss. Also das weiß er wahrscheinlich selber besser, als man ihm das sagen könnte. Das heißt, da sehen wir eher unsere Rolle darin, den Rahmen zu gestalten, Angebote zu machen. Ich glaube, das hat auch viel mit persönlicher Orientierung zu tun. Suche ich meinen neuen Job, weiß ich, die Welt entwickelt sich in eine Richtung, wo meine aktuelle Fähigkeit vielleicht nicht mehr so gebraucht wird. Also ich glaube, das sind ganz viele Umfeldfaktoren, die auch immer eine Rolle spielen. Das heißt, ich glaube, da werden wir Angebote machen können, die Leute motivieren können, aber am Ende muss da jeder selber loslaufen. Und ich glaube, das weiß jeder Einzelne häufig besser, als man es ihm sagen könnte. Das heißt, da können wir sich einen Beitrag leisten, aber am Ende geht es eigentlich darum, die Motivation zu stärken, eine Lernkultur zu etablieren. Das sehen wir eigentlich so als die große Aufgabe an der Stelle.
Mich würde interessieren, hier geht es ja sehr vorbildlich nach vorne mit dem CITT und Lernen für alle. Aber es gibt manche Unternehmen, wo sie sehr spät anfangen, die Blue-Collar-Worker zu schulen in digitalen Kompetenzen. Mhm. Ist es ein Fehler, dass die so lang gewartet haben?
Ich habe neulich mal den Satz gehört, Lernen hat eine Lieferzeit. Das fand ich sehr schön. Nämlich Lieferzeit beim Berufsausbilden ist die Lieferzeit 3 Jahre. Also ich werde nicht erwarten können, dass Leute in wenigen Tagen oder Wochen da wirklich ein neues Mindset aufbauen und wirklich tiefgreifende Kompetenzen erlernen. Das heißt, wenn ich es berufsbegleitend mache, brauche ich noch länger. Das wirklich zu verinnerlichen, Verhaltensänderungen, Mindsetänderungen, wissen wir alle, dauert noch länger an der Stelle. Das heißt, wir müssen, glaube ich, frühzeitig anfangen, um dann wirklich auf den Weg zu kommen, weil die Veränderung wird nicht abreißen. Was wir beobachten, es geht eher schneller und der Trend wird sich wahrscheinlich eher fortsetzen. Das heißt, ich glaube, es ist ein Fehler, wenn man zu spät startet. Mhm. Man sollte da sehr früh Zeichen setzen, weil die guten Leute im Zweifel sie sonst auch gehen. Also ist ja auch kein Geheimnis, wenn ich sehe, mein Arbeitgeber tut es nicht. Ich mache mir Angst um meine Zukunft, dann schaue ich mich sicherlich um. Das heißt, auch von der Sicht ist es natürlich interessant, den Leuten da wirklich eine Perspektive zu bieten. Und da sind wir sehr bemüht, das auch umzusetzen.
Also sozusagen digitale Kompetenz auch als Employer-Branding-Thema, wenn man so möchte. Hatten wir auch vor kurzem einen ganz interessanten Clubhouse-Talk, wo es auch darum ging. Und man schon merkt schon, das ist auch ein Argument, wenn man weiß, mein Arbeitgeber investiert da in mich, egal in welchem Bereich ich bin. Ich glaube, das spielt immer eine immer größere Rolle. Ich würde gerne nochmal auf dieses, wir haben gerade Blue Collar, White Collar so ein bisschen besprochen. Ja, wir sind ja eigentlich alle so ein bisschen in der Community drin, in so einer Blase. Ja? Wir beschäftigen uns ja jeden Tag mit diesen Dingen und haben da auch irgendwie unsere eigene Sprache entwickelt, ob wir es wollen oder nicht. Wichtig ist es denn auch hier bei der Sprache in der Zukunft präziser, klarer zu werden, den Dingen einen Namen zu geben und sie auch zu synchronisieren innerhalb auch eines Konzernes, wie ihr es seid. Was sind da eure Erfahrungen? Also Sprechfähigkeit, Sprache, auch im Umgang mit Digitalisierung.
Ich finde es ganz, ganz wichtig. Habe sogar die Erfahrung schon selbst gemacht. Ich hatte ja vorher von dem Industrie 4.0 Dachprojekt gesprochen mit den verschiedenen Strategic Areas. Mhm. Und jede dieser Strategic Areas hat auch einen Lead. Und wir hatten vor einigen Jahren einen Workshop zusammen mit den Area Leads. Und das waren genau diese Experten, die sich genau jeden Tag mit der Frage der Zukunft beschäftigt. Wie können Prozesse in Zukunft aussehen? Und das Interessante war, dass die Kollegen untereinander teilweise komplett aneinander vorbeigeredet haben, weil die Begrifflichkeiten nicht klar waren. Und dann teilweise mit der Erwartungshaltung auch an andere Abteilungen wieder herangetreten sind, die noch viel weniger verstanden haben. Und von daher glaube ich, ist es essentiell, diese Basis für alle gleich zu haben, diese gemeinsame Sprache zu entwickeln, das gemeinsame Basiswissen. Denn nur wenn ich wirklich das gleiche Grundverständnis habe, dann kann ich mich gemeinsam in eine Richtung entwickeln. Sonst verliere ich einfach viel zu viel Zeit und Energie, überhaupt die Richtung zu entwickeln, das Grundverständnis überhaupt mal gerade zu ziehen.
Würdet ihr dann die These vertreten, also dass es wichtig ist, dass die digitalen Grundbegriffe für die Putzfrau bis hin zum Vorstand klar sind, dass alle gleich reden?
Auf jeden Fall. Also ich würde da niemanden ausschließen. Für mich ist es wirklich, das muss für alle klar sein und es muss jeder die gleiche Sprache sprechen, sonst fange ich ja in unterschiedlichen Ebenen wieder von null an. Von daher auf jeden Fall.
Die digitale Kompetenz wird ja sehr häufig auch mit den IT-Themen verbunden. Provokative These, zukünftig muss jeder irgendwie programmieren können. Wie steht ihr dazu?
Das ist für mich eine Frage, was heißt programmieren an der Stelle? Wir haben ja sehr unterschiedliche Fähigkeiten. Auch das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis, dass wir auf der einen Seite ein Grundverständnis brauchen und das geht eigentlich einher mit dem Grundverständnis, dass das hier häufig sehr mystifiziert wird. Also wenn ich dich jetzt höre, dass du sagst, jeder muss programmieren können, dann hört sich das ja so ein bisschen nach Geheimwissenschaft an. Dem ist ja nicht so. Das heißt, wir haben es heute ja schon in vielen Ausbildungsgängen, in vielen Studiengängen integriert. Und wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche Ebenen vom Low-Code-Entwickler bis zum Software-Architekten bei uns im Konzern. Also ich glaube, es wird überall Bestandteil sein. Ich glaube nicht, dass jeder tatsächlich programmiert, aber ich glaube, wir brauchen digitales Verständnis, auch unsere digitalen Geschäftsmodelle, der Vorgehensweise, der Lieferketten. Also ich glaube, es sind ganz, ganz viele Aspekte, auch in den Fachbereichen. Das ist auch ein Thema, was wir sehr stark aufnehmen in unserem E-Learning und den basalen Kenntnissen, die wir da vermitteln, was wirklich anwendungsspezifische Beispiele sind, weil ich glaube, häufig ist es nicht das Programmieren, sondern eher das Anwenden, das Verständnis in meinem Fachbereich, was aber ganz wichtig ist, um zu verstehen, wo wollen wir hin und wie ist die Ausrichtung an der Stelle.
Sehe ich genauso. Also ich finde nicht, dass wir alle programmieren können müssen, aber ich finde, wir müssen verstehen, was ich damit machen kann. Ja. Um es wieder für mich nutzbar zu machen und mir dann den entsprechenden Experten zu holen, wenn ich einen Bedarf habe. Aber wenn ich gar nicht verstehe, was ich mit der Technologie machen kann, dann ist sie für mich erstmal unbrauchbar.
Also Grundverständnis auch für die IT-nahen Themen, aber nicht im Widerspruch zu den nicht-technologischen Themen dann wahrscheinlich, ne?
Ja. Philipp und ich hatten viel Spaß dabei, als wir gelesen haben, also dass ihr ganz stark auf Storytelling und die Engländerin in mir ist natürlich in die Luft gesprungen bei dem Wort Witz in dem Lernen von digitalen Kompetenzen habt. Also wie witzig muss man denn sein, um das Interesse der Mitarbeiter zu wecken?
Wie witzig muss man sein? Also ich finde, man muss einen guten Mittelweg finden, um das Ganze interessant und ansprechend zu halten. Also was für mich wahnsinnig wichtig ist, ist, dass der Lerner einen Bezug hat zu den Lerninhalten, dass es nicht zu abgespaced ist, dass es zu fremd ist von meiner eigenen Wirklichkeit. Wenn ich diese Aspekte beachte, wenn es an meinen Alltag andockt und dann noch der eine oder andere Witz dabei ist, dann finde ich, ist es genau die richtige Mischung.
Ich meine, ihr habt ja gerade aktuell ein großes E-Learning-Projekt ausgerollt. Gibt es da schon erste Erfahrungen? Wie reagieren denn auch Menschen drauf, die jetzt vielleicht noch nie so ein digitales Lernnugget gesehen haben? Also muss man da erstmal viel erklären, auch wie das funktioniert? Oder geht das sehr schnell in Fleisch und Blut über? Könnt ihr da nochmal so ein paar Erfahrungswerte schildern?
Zum einen ist es super, wie man skalieren kann, gerade über unsere Konzerninfrastruktur ist natürlich super. Wir haben ein internes Intranet, wir haben Location News, da kann ich es natürlich sehr weit streuen, sehr einfach zugänglich machen. Das heißt, ich muss nur klicken, dann bin ich drin. Wir hatten tatsächlich einige tausend Zugriffe allein in den ersten Tagen an der Stelle. Inzwischen haben wir auch 100 Absolventen der Kurse, die dann ja mit einem Test enden jeweils. Und das Feedback, was uns besonders gefreut hat, ist das Feedback unserer Experten. Also genau, was ihr vorhin angesprochen habt, man hat ja immer so ein bisschen Bammel, so jetzt mache ich was zu künstlicher Intelligenz. Jetzt laufen da viele Leute rum, die sich sehr, sehr detailliert damit auskennen, wie finden die das denn? Und da haben wir gemerkt, da kam sehr, sehr positives Feedback. Also gerade aus den Fachabteilungen, die haben gesagt, endlich ist da mal was, wo wir unser Thema auch in die Breite transportieren können, mit dem wir jeden Tag arbeiten. Und bis zu manchen gesagt, endlich versteht uns mal jemand an der Stelle. Und auf der anderen Seite haben wir auch, wie du angesprochen hast, Kollegen gehabt, die hatten noch gar keinen Zugang bisher zu den Formaten. Das heißt, wir haben wirklich einen Durchführungsweg bei uns, auch wo wir mit iPads dann in die Produktion gehen und Produktionsmitarbeiter da diese Module machen lassen. Das sind so circa mal 3,5 Stunden. Und auch da sehr gute Erfahrungen. Wie gesagt, mit Tablet-Computern kommt eigentlich jeder sehr gut klar. Und durch die Aufmachung ist es so, dass es eigentlich sehr, sehr nah an dem klassischen Internet ist. Also auch da hatten wir keine Probleme, sodass wir da also bisher durch die Bank positives Feedback bekommen haben und hoffen, dass wir da wirklich jeden erwischen mit der Zeit. Das ist natürlich immer so ein bisschen abhängig, auch von der Zeit. Wenn man das mal hochrechnet in Stunden, ist das eine ganze Menge. Wir hoffen, dass früher oder später sich da viele die Zeit nehmen und werden da dranbleiben. Und da sind wir wieder beim Pieksen mit den Qualifizierungsguides. Mhm. Dass wir da immer auch über die Kollegen dann Werbung machen, dass wir da ganz, ganz viele reinbekommen. Und wie die Andrea ja geschildert hat, wirklich auch ein gemeinsames Sprachverständnis, Sicht auf die Dinge entwickeln an der Stelle.
Also E-Learning offensichtlich wichtiger Bestandteil auch von digitaler Kompetenzvermittlung. Jetzt hat Corona wahrscheinlich dem Ganzen auch nochmal so ein bisschen einen Boost gegeben, dass digitales Lernen nochmal jetzt einen höheren Stellenwert hat. Man hat gesehen die Vorteile. Wie seht ihr die Zukunft des Lernens? Wohin wird die Reise gehen, auch jetzt für Conti, für das CITT, wenn ihr mal vielleicht auch mal 10 Jahre sogar vorausdenkt? Wie werden wir in Zukunft bei euch lernen, wenn man bei euch angestellt ist?
Also ich glaube, es wird weiter digitaler werden. Wenn ich es mit vor Corona vergleiche, im Moment sind wir rein digital in der Continental. Ich glaube, rein digital wird auf Dauer nicht der Weg sein, weil ich glaube schon, dass gerade der persönliche Austausch auch wichtig ist. Jetzt waren wir ja beim technischen Inhalten. Wir haben natürlich auch sehr viele Inhalte in Sachen unserer Führungskultur, unserer Weiterbildungskultur. Mhm. Gerade da ist natürlich der persönliche Austausch auch ganz wichtig. Wenn ich in rein technische Trainings gehe, geht das sicherlich partiell, wobei auch da muss man mal schauen, dass natürlich alle mitkommen, dass wir keinen abhängen. Ist in der virtuellen Gruppe natürlich sehr schwierig, wenn sich einer nicht zu Wort meldet, hat er es nicht verstanden oder folgt er noch? Also auch da ist die Frage, wie das Feedback ist. Ich glaube, es wird neue Plattformen geben. Ich glaube, man wird in diesem Markt der Produkte zum virtuellen Lernen, glaube ich, noch einiges an Bewegung haben. Ich glaube, das wird sehr, sehr schnell gehen, dass das noch viel ausgefeilter wird, dann wird man mehr machen können. Aber ich glaube auch, dass wir weiter Blended Learning Konzepte haben, das heißt mit Präsenz lernen, weil ich glaube auch tatsächlich der Raum und ein agiles eine agile Lernumgebung da auch noch viel mehr Kreativität häufig auch freisetzt, als ich das im Homeoffice habe im Zweifel an der Stelle.
Ja, wie so oft im Leben die Mischung macht's. Ja. Es gibt ja keinen extremen Punkt sozusagen.
Genau, ich würde auch gern die schwierigste Frage stellen jetzt, die wahrscheinlich auch kommt. Was sind die genannten oder die sogenannten Tu-es-nicht-Themen, wenn man dann auch digitale Kompetenz umsetzen will? Was sollte man vermeiden?
Also eins hatten wir vorhin schon, was mir einfällt, das ist das lange Warten. Also hier bei Continental, wir machen gute Strategie, glaube ich, aber wir starten dann auch gern schnell. Und ich glaube, gerade dieses Thema Lernen und gerade Grundkompetenzen, digitale Kompetenzen ist ein Thema, da muss man einfach starten, da wird es nie die endgültige Antwort geben, weil das Thema sich auch entwickelt. Also ich glaube, mein großer Punkt wäre, gutes Konzept, aber dann wirklich schnell loslegen, beginnen, weil wie wir gelernt haben, dauert es ein bisschen, bis man dann auf der Straße ist und auch erste Erfolge hat und die Zeit, die wird man brauchen. Und ich glaube, es wandelt sich schneller. Also schnell starten wäre mein Punkt, Andrea. Was meinst du?
Ja, finde ich einen guten Punkt. Mein Punkt wäre noch Perfektion erwarten. Denn ich finde, es ist ganz wichtig, dass man Fehler machen darf und aus Fehlern lernt. Und das in unterschiedlichsten Perspektiven. Also von daher schnell starten, aber Fehler machen dürfen, aus Fehlern lernen und dann in eine schnelle Verbesserungsschleife kommen. Das wären meine Punkte.
Ja, dann hätte ich ganz zum Schluss darauf aufbauen noch eine ganz einfache Frage, die ihr bestimmt ganz schnell beantwortet, weil ihr habt da nämlich jetzt auch all die Flexibilität, euch irgendeinen Teilbereich rauszuziehen. Ja, was ist wichtig für die Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung? Ja, auf individueller Ebene, auf Firmenebene, auf ökonomischer Ebene. Habt ihr da noch ein, zwei Überlegungen, wo ihr sagt, ich glaube, das wird richtig wichtig sein, das müssen wir bedenken in den nächsten Jahren, wenn es um digitale Kompetenz geht?
Also für mich wäre es der Punkt, wir starten zu spät als Gesellschaft. Also ich würde das Thema in der Schule einfach sehen. Corona zeigt ja gerade, wie digital kompetent oder nicht Deutschland bei dem Thema ist. Also ich würde mir wünschen, dass Studierende, die neu in der Firma anfangen, dass die schon mehr wissen, als sie heute tun. Also, dass einfach in den Schulen mehr gemacht wird und in Universitäten.
Also Breitenkompetenz sozusagen. Ja, an der Stelle sei die kurze Werbung erlaubt für den gemeinnützigen Volkshochschulverband, der auch unter der Schirmherrschaft der Kanzlerin diese Woche, nein, nicht diese Woche, aber vor kurzem, die App Stadtland Datenfluss veröffentlicht hat. Und die zielt genau
auf runtergeladen.
Sehr gut. Auf die breiten Kompetenz in der Bevölkerung. Also da auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal ein kurzer Tipp an der Stelle. Sebastian, magst du auch noch was sagen? Zukunft der digitalen Kompetenzentwicklung. Was ist dir wichtig? Was erachtest du als wichtig?
Ich glaube, neben dem Inhaltlichen ist das Thema Netzen ein großer Punkt. Also wenn ich Sie manchmal sehe, wie hier auch das Bild ruckelt, ob wir alle in großen und Mittelstädten Deutschland sitzen, ist das, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass wir wirklich alle Menschen anbinden müssen. Das heißt, bevor wir über digitale Kompetenzentwicklung in der Breite der Gesellschaft reden, ist, glaube ich, Zugang zu Netz, Zugang zu Endgeräten, was ganz entscheidend ist, was man sicherstellen muss. Also ich glaube, da wäre schon der erste Schritt, weil ich glaube, vieles wird kein organisationales Lernen sein, vieles wird Selbstlernen sein. Und wenn ich mir angucke, wie meine Kinder schon mit dem Smartphone umgehen und da aktiv sind und das ganz intuitiv sich abgucken, glaube ich, dass da viel mehr spielerischer Anteil drin liegen wird, als dass wir das über organisationale Formate machen am Ende in der Breite der Gesellschaft.
Lernen darf Spaß machen. Ne? Es muss nicht immer eine Qual sein und anstrengend sein.
Genau.
Das ist doch mal ein sehr schönes Schlusswort. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur zu sagen, ganz herzlichen Dank, lieber Andrea, lieber Sebastian. Das waren richtig spannende, tiefe Einblicke in das Conti- und CITT-Universum. Ich glaube, das ist auch gut mal zu hören, was alles passiert, dass man auch nicht immer nur sagt, es passiert nichts und schlecht, sondern auch mal zu sehen, nee, wir schlafen nicht, wir arbeiten alle gemeinsam dran Und da haben wir heute sehr, sehr viel gelernt. Vielen Dank für eure Einblicke. An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich natürlich den Hinweis geben, wer sich noch viel mehr für dieses Thema interessiert. Es gibt einen kompletten Buchbeitrag, der heißt Digitale Kompetenzerweiterung bei Continental, E-Learning als Basis und Überblick zur Transformationsqualifizierung. Das ist Teil des Handbuchs Digitale Kompetenz, was im Mai erscheinen wird. Und es gibt dieses Kapitel auch als Online-Kapitel zum Download in den nächsten Wochen.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben heute gelernt, Lernen hat eine Lieferzeit. Es ist nicht Spanisch, das Lernen, wenn man bei Continental ist, und man muss offen bleiben für Neues. Das war das Gespräch mit Andrea Schindler, Global HR Manager und Global HR Business Partner, und Sebastian Boches, Head of CITT, Continental Institut für Technologie und Transformation, beide bei Continental. Was Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag für ebenso spannende Gäste haben wie heute in dem Themenbereich digitale Kompetenzentwicklung, dann senden Sie uns einfach eine E-Mail unter podcast@i40.de. Und unter dem Hashtag Digi-Kompetenz-Podcast werden Sie verfolgen können, was sich alles sonst noch im Podcast tut, wenn es das nächste Mal wieder heißt Digi-Kompetenz-Podcast mit Philipp Ramin und Anne Koak. Bleiben Sie digital kompetent.